Hanseat, aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie. Es spricht Brigitte Trübenbach. Als Hanseat wird ein Mitglied der herkömmlichen Oberschicht der drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck in der Zeit nach der Hanse bezeichnet, also seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Angelegenheiten der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hanse, die im 17. Jahrhundert untergegangen ist, wurden demgegenüber regelmäßig mit dem Beiwort hansisch bezeichnet. Ihre Mitglieder als Hanse-Kaufleute und der Begriff hanseatisch taucht erstmals auf in Werdenhagens De Rebus Publicis Hanseaticis Tractatus von 1631. Zwischen Hamburg, Bremen und Lübeck entstand in den Jahren 1630 bis 1650 als Bündnis die Hanseatische Gemeinschaft. Sie führte die Tradition der Hanse fort und ihre Mitglieder übernahmen Mitte des 19. Jahrhunderts den Begriff Hansestadt neben freie Stadt in den Staatsnamen der drei Stadtstaaten. Das auf den Privilegien der Oberschicht gründende Hanseatentum, alter Prägung, endete 1918 mit dem Untergang des Deutschen Kaiserreichs und der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Der Begriff der Hanseaten überlebte diesen Wandel. Heute werden zu den Hanseaten die Mitglieder der alten hanseatischen Familien sowie die erfolgreichen Kaufleute und Senatoren der drei Städte gerechnet, sofern sie die hanseatische Lebensweise verkörpern. Das mit dem Substantiv Hanseat korrespondierende Adjektiv hanseatisch bezeichnet entweder die Angelegenheiten der Städte der hanseatischen Gemeinschaft oder die Eigenschaften eines Hanseaten. Als letztere wird eine vage Kombination von Haltungen und Einstellungen empfunden, zu denen Weltläufigkeit, kaufmännischer Wagemut, Gediegenheit, Verlässlichkeit, Handschlag genügt, Zurückhaltung sowie die Fähigkeit zur Selbstironie gehören und jedenfalls für das Hanseatentum alter Prägung, dass diese freien Bürger wirklich denselben Stolz kultivieren wie der hochmütigste Aristokrat. Reichweite des Begriffs, Verhältnis zu den anderen Ständen. Neben der regionalen Beschränkung des Begriffes Hanseat auf Einwohner der Städte Hamburg, Bremen und Lübeck und der zeitlichen Beschränkung auf die Zeit nach dem Untergang der Hanse bestand eine personelle Beschränkung auf eine zahlenmäßig kleine Oberschicht. Percy Ernst Schramms Diktum, alle Hamburger, vom Bürgermeister bis zum letzten Mann im Hafen, waren eines Standes, kann ebenso wie Johann Karl Daniel Curios viel zitierte Aussage von 1803, Hamburger kennen und haben nur einen einzigen Stand, den Stand eines Bürgers, nur formale Richtigkeit beanspruchen. Als Hanseaten wurden keineswegs alle gebürtigen oder gar eingemeindeten Stadtbürger verstanden. Vielmehr erfolgte eine Einschränkung auf jenen Stand von Großkaufleuten, die dem Hanseatischen seinen Nimbus verlieh. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist eine der ältesten Republiken in Europa. Aber kaum jemand würde auf den verwegenen Gedanken kommen, sie eine alte Demokratie zu nennen. Die Bevölkerung Hamburgs und Lübecks, mit Einschränkungen auch Bremens, teilte sich streng in drei Stände: den Handelsadel, den wohlhabenden Industriellen oder kleinen Kaufmann und den Plebs. Man sollte nicht glauben, dass in einer rein bürgerlichen Stadt wie Hamburg, ohne Hof, ohne Adel, ohne Militärchargen, eine solch altmodische Observanz in Beziehung auf die strengste Sonderung der verschiedenen Klassen obwalte, als dies wirklich der Fall ist. Den Handelsadel bildeten die Großkaufleute, die alleine dank ihrer ökonomischen Verhältnisse in der Lage waren, das große Bürgerrecht zu erwerben. Wer nicht zu den Großkaufleuten und Reedern gehörte, musste mindestens Rechtsgelehrter oder Hauptpastor sein, um das Prädikat Hanseat beanspruchen oder zugeschrieben bekommen zu können. Die bürgerliche Oberschicht der Hanseaten besetzte die soziale Position, die andernorts dem Adel zukam. Die Trennung der verschiedenen Klassen durchzog sämtliche Lebensbereiche, selbst die allgemeine Sonntagslust. Von solider, sittlicher, gemütlicher und unbefangen gemischter Volksbelustigung kann übrigens hier nie die Rede sein, denn alle Lokale sind durch den Pesthauch der privilegierten Freude vergiftet. Und daher ist es kein Wunder, wenn die Mittelklasse steif und pedantisch zum Tore hinausschreitet und der herzliche Frohsinn fehlt. Auf der einen Seite stand ein auf Tradition und ihre traditionellen Werte beharrendes Großbürgertum, das mit Stolz auf seine kaufmännische Familientradition aus dem 17. und 18. Jahrhundert verwies, wobei der Reichtum des Bürgertums allerdings nur deshalb möglich wurde, weil er von in ärmlichsten Verhältnissen hausenden und lebenden Arbeiterinnen und Arbeitern getragen wurde. Die Städte der hanseatischen Gemeinschaft. Unterschiede. Neben vielfältigen Gemeinsamkeiten waren die Verhältnisse in den drei Städten der hanseatischen Gemeinschaft deutlich unterschiedlich. Gemeinsam prägender Faktor hanseatischen Selbstverständnissen war, dass Lübeck seit 1226, Bremen seit 1186, endgültig 1646 und Hamburg spätestens 1618, endgültig 1768, neben zunächst Frankfurt am Main, die einzigen nach 1815 verbliebenen freien Reichsstädte waren. Lübeck war in hanseatischer Zeit die Führungsmetropole der Hanse, in der bis zum letzten Hansetag 1669 die Mehrzahl der Hansetage abgehalten worden war. In der Folge büßte Lübeck, seit den großen Entdeckungen an einem Nebenmeer des Welthandels gelegen, seine Vormachtstellung ein und trat in zunehmendem Maße hinter Hamburg zurück. Zudem setzte Lübeck sich in Norddeutschland an die Spitze der lutherischen Orthodoxie und verschloss sich damit zeitweilig liberaleren Einflüssen. In Bremen hatte sich wegen der Nähe zu Holland im Unterschied zum lutheranischen Bekenntnis Hamburgs und Lübecks ein streng orthodoxer, reformierter Glaube gefestigt. Die Blütezeit des hanseatischen, prägenden Strömungen der Aufklärung setzten sich in Bremen aus diesem Grunde nur sehr viel langsamer durch als in Hamburg und Lübeck. Hamburg hatte deswegen im 18. Jahrhundert unbestritten die Führungsrolle unter den drei hanseatischen Städten eingenommen. Zunächst hörte man in Hamburg, wie Christlob Mylius 1753 vermerkte, von nichts als Geld, Waren, Courant und Banco. Dann zog Hamburg plötzlich Künstler und Intellektuelle, die in Deutschland zur ersten Elite gehörten, in seine Mauern und wurde früher und radikaler als die Schwesterstädte vom emanzipatorischen Denken erfasst. Das betraf in den drei Städten jedoch nur die Oberschicht der Hanseaten. Bürgerlich und demokratisch, das heißt in den hanseatischen Städten zugleich, klassenbewusst und autokratisch. Hamburg wuchs, da es durch den sich ausweitenden Welthandel Arbeit und Wohlstand versprach, durch Zuwanderung bis zur Französischen Revolution auf 100.000 Einwohner. Nur Berlin und Wien waren bevölkerungsreicher als Hamburg. An Kapitalkraft konnte es zu Anfang des 19. Jahrhunderts allenfalls Wien aufgrund des in den Händen des großen Adels angesammelten Reichtums mit Hamburg aufnehmen. So galten denn die Großbürger anderer Städte nicht gleich viel wie die hanseatischen. Der Kieler Großbürger hätte in Hamburg oder Lübeck nicht sehr viel bedeutet. Der Führungsrolle Hamburgs und dem Umstand, dass nur über Hamburgs hanseatische Oberschicht umfassende Darstellungen bestehen, siehe hanseatische Familien, ist nachfolgend ein gewisser Schwerpunkt auf diese Stadt geschuldet. Hanseatentum, Patriziat, Oligarchie und Senatorabile. Die Hanseaten sind zunächst nicht zu verwechseln mit dem Patriziat. Kennzeichnend für Patrizier war, dass sie, für Patrizier im engeren Sinne spätestens im 14. Jahrhundert, erbgesessene Ratsgeschlechter in deutschen Reichsstädten waren. Die Unterschiede zwischen den drei hanseatischen Städten setzen sich jedoch fort bei dem Blick auf die Herkunft und Entwicklung ihrer Führungsschichten. In Lübeck dominierte die 1379 gegründete Zirkelgesellschaft, die übrigen Kooperationen der Kaufleute und den Rat. Als zahlenmäßig kleinster Zusammenschluss stellte sie über Jahrhunderte die Mehrzahl der Lübecker Bürgermeister und bildete ein adelsähnliches faktisches Patriziat, das sich seit 1485 auf die privilegierende Kolane Kaiser Friedrichs III. Stützte. In hanseatischer Zeit hatte die Zirkelgesellschaft keinen ausschlaggebenden Einfluss mehr. Die sie tragenden Familien bildeten zusammen mit anderen führenden Familien die hanseatische Oberschicht der Stadt. In Bremen bildeten die soziale Oberschicht der Bürgerschaft zunächst wenige Patriziergeschlechter. Ab dem 15. Jahrhundert gelang es jedoch den Älterleuten, Vorsteher der Kaufleute im Gremium der Älterleute des Kaufmanns, im 17. Jahrhundert Collegium Seniorum genannt, bei wichtigen Beschlüssen den Rat von der Zustimmung des Bürgerkonvents der Kaufleute abhängig zu machen. Auch wenn aus dem Gremien Älterleute 1849 die Handelskammer Bremen wurde, durch das Acht-Klassen-Wahlrecht in Bremen blieben die hanseatischen Kaufleute und Gewerbetreibenden die entscheidenden Träger der politischen Macht bis 1918. In Hamburg hat es kein geschlossenes Patriziat wie in den süddeutschen Reichsstädten Bremen und faktisch in Lübeck gegeben. Die Hamburger und die Bremer Senatorenwürde wurde zwar auf Lebenszeit verliehen, war aber nicht erblich. Weil manche Namen, etwa Amsink oder Sieveking, jedoch in gewissen Zeiträumen häufiger auftauchen, ist vorgeschlagen worden, die Oberschicht als Senatorabili im Sinne etwa des Begriffs Papabile in der römischen Kirche zu bezeichnen, der ausdrücken soll, welche Familien auch ohne erbliches Zugangsrecht die Chance hatten, dass einzelne ihrer Mitglieder Senator wurden. Auch in Bremen wurden Bürgermeisterämter oder Senatorenämter mehrfach an bestimmte Familien vergeben, wie etwa bei Meinerzagen, von Büren, Klugkist, Gröning, Smit, Buff, Meier, Gildemeister oder Duckwitz. Für die Bestimmung, welche Familie den Hanseaten zuzurechnen war, kann indes nicht ausschließlich auf die Chance, Senatorenposten zu erlangen, abgestellt werden. Kennzeichen der Hanseaten war der stete Auf- und Abstieg von Familien. Die großen Familien des Mittelalters in Hamburg waren schon in der späthansischen Zeit fast sämtlich ausgestorben. Von den im Hamburgischen Geschlechterbuch, das ein Abbild des Hanseatentums ist, wiedergegebenen Familien ist nur eine vor 1500 in Hamburg nachgewiesen. Von den in der Wikipedia behandelten Familien sind nur die Amsink und die Petersen vor 1600 erstmals in Hamburg aufgetreten, die Jauch, die Jenisch und die Mutzenbecher vor 1700. Hanseatisch kann eine Familie also auch dann sein, wenn sie erst im 19. Jahrhundert aufgetreten oder aufgestiegen ist, solange ihr nur der Aufstieg in die führende Schicht gelungen ist. So war der Vorfahr der späteren drei Bürgermeister Petersen, Markus Hermann Petersen, 1784 bis 1860, noch Stadtbuchschreiber in Hamburg. Die Gründe für diese stete Erneuerung bzw. Ergänzung der Oberschicht hängen stark mit dem unternehmerischen Erfolg der Reeder- und Außenhandelskaufleute zusammen. Kaufmannsgut ist wie Ebb und Flut. Sowie von einem teils ruinösen Lebensstil der hanseatischen Oberschicht ab und sind bislang nicht durchgehend erforscht. Auf- und Abstieg der Lübecker Hanseatenfamilie Mann wurden exemplarisch von Thomas Mann in seinem Roman Buddenbrocks Verfall einer Familie verarbeitet. Ungeachtet des in Hamburg fehlenden Patriziats und der steten Erneuerung der führenden Schichten gilt indes Gerd Seligs, die strukturelle Vorherrschaft der Hanseaten charakteristischer Satz. In Hamburg ist nun bekanntlich durch die Institution des Bürgerrechts eine soziale Minderheit zur Alleinherrschenden gemacht. Darum zählt Hamburg zu den aristokratischen Republiken. Dabei handelt es sich nicht um oligarchische Strukturen, weil selbst extremer Reichtum keineswegs den unmittelbaren Zugang zur eigentlichen Führungsschicht zur Folge hatte, wie der Fall des vielen Hamburgern zu katholisch frommen Petroleumkönigs Wilhelm Anton Riedemann zeigt. Verhältnis zum Adel. Unterschiede zwischen den Hansestädten. Auch hinsichtlich des Verhältnisses zum Adel sind Unterschiede zwischen den Hansestädten zu beachten, die insbesondere zwischen dem streng bürgerlichen Hamburg und Lübeck mit seiner patrizischen Führungsschicht zu verzeichnen sind. Die Lübeck zu Beginn des Hanseatentum noch dominierende Zirkelgesellschaft bestand aus den Familien Warendorp, Wikede, Brömsen, Lüneburg, Kerkring und Stieten, deren Adel mit Patent vom 9. Oktober 1641 durch Kaiser Ferdinand III. Bestätigt wurde. Ganz anders war die Lage in Hamburg, dessen mittelalterliches Patriziat verdrängt worden war und das ein besonderer Stolz auf seine Bürgerlichkeit prägte. Hamburg und der Adel. Auswärtiger Adel. Schon im Stadtbuch von 1276 wurde Rittern das Wohnen innerhalb der Wälle Hamburgs untersagt. Bis 1860 galt das Verfassungsverbot des Erwerbs von innerstädtischen Grundstücken durch Adelige in Hamburg. Umgangen wurde das Verbot, indem Hamburger Bürger als Strohmänner für Adelige als Erwerber auftraten, beispielsweise 1757 für das Palais des späteren Grafen Heinrich Karl von Schimmelmann. Gelegentlich kam es zu Heiraten von Hanseaten mit Adeligen. Handelte es sich um adelige Frauen als Ehepartner, tat dies der gesellschaftlichen Geltung keinen Abbruch. Handelte es sich um Adelige als Ehepartner hanseatischer Frauen, besorgte dies allenfalls die Eltern. Adolfine Schramm, Mutter des Hamburger Bürgermeisters Max Schramm, die erfahren hatte, dass zwei Adelige ihren unverheirateten Schwestern den Hof gemacht hatten, schrieb ihrer Mutter: Arme Mutter, wie würdest du dich fühlen, wenn du zwei adelige Schwiegersöhne bekämst? Denn ich glaube, nächst Juden, Schauspielern und Leutnants. Hältst du das für die schlimmste Heimsuchung? Auswärtige Adelige konnten in Hamburg kein Bürgerrecht erwerben und sich nicht am öffentlichen Leben beteiligen. Lübeck war in dieser Hinsicht großzügiger. Dort wurde 1754 Graf Egmont von Chassot Bürger. Hanseatische Adlige. Ebenso war ein Bürger, der ein Adelsprädikat eines fremden Herrschers annahm, fortan von der Teilnahme am politischen Leben seiner Heimatstadt ausgeschlossen. Das galt in gleicher Weise für Nobilitierungen während des Heiligen Römischen Reiches. Obgleich Hamburg diesem angehörte und eine Nobilitierung durch den Kaiser damit keine durch fremde Herrscher war. In Bremen war es seit 1806 sogar verboten, Erhebungen in den Adelsstand anzunehmen. Ausnahmen bildeten einige wenige alte hanseatische Hamburger Geschlechter wie die ausgestorbenen Ankelmann, bei denen beispielsweise Johann Hinrich Joachim von Ankelmann, er lebte von 1678 bis 1748, als Kapitän einer Kompanie Infanterie der hamburgischen Garnison von dem Recht Gebrauch machte, das Prädikat von zu führen. Sein Vater Joachim von Ankelmann, er lebte von 1615 bis 1683, führte das Prädikat nicht, jedoch das entsprechende Wappen, und wurde 1672 Präses des Kollegiums der Oberalten. Großes Aufsehen erregte es, als sich der namhafte Hanseat Kaspar Vogt 1802 durch den Kaiser in den Freiherrnstand erheben ließ. Sophia Reimarus, von 1742 bis 1817, die Frau von Johann Albert Heinrich Reimarus, schrieb in zutreffender Voraussicht, dass Vogt, der sich dem Rat und seiner Vaterstadt entzieht, schuld daran sei, dass mehrere es nach ihm tun, und das gebe eine Progressionsrechnung, an der Belzebub seine Freude haben müsste. Seit dieser Zeit teilten sich die Hanseaten in zwei Lager. Jene, welche ein Adelsprädikat annahmen oder dies nicht beanstandeten, und jene, welche eine solche Praxis ablehnten. Vielfach ging der Riss durch die einzelnen Familien. Von verschiedentlichen Ausnahmen abgesehen, nahmen erst nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 Hanseaten in erwähnenswertem Umfang einen Adelstitel an. Nicht ohne teils offene Kritik ihrer Standesgenossen, denen das Sozialprestige eines bürgerlichen Namens, einer der ältesten Bürgerrepubliken Europas, mehr galt. Als beispielsweise Johann Berenberg Goßler 1889 in den preußischen Adelsstand erhoben werden sollte, 1910 preußischer Freiherr, rief seine Schwester Susanne, verehelichte Amsink aus, aber John, unser guter Name! Und Bürgermeister Johann Heinrich Burchardt bemerkte zu der Nachricht seine Majestät Geruhe Rudolf Schröder, 1852 bis 1938 in den Adelsstand zu erheben, Majestät könne ihn zwar in den Adelsstand versetzen, in ihn erheben könne sie einen hanseatischen Kaufmann jedoch nicht. Schon zur kaiserlichen Nobilitierung von Ernst Merck 1860 äußerte Adolfine Schramm, geborene Jenkel, sie fände es jämmerlich, sich als Chef einer Firma einen Baron schelten zu lassen. Selbst sein Bruder, der Senatssyndikus Karl Hermann Merck, er lebte von 1809 bis 1880, beklagte, dass neuerdings Hanseaten nach Orden und Adel und sonstiger Befriedigung von Eitelkeit jagten. Für den im seinerzeit zu Dänemark gehörenden Holstein begüterten Hanseaten Adolf Jenkel von 1792 bis 1855 verstand sich deshalb von selbst, dass er den ihm angetragenen dänischen Adel ablehnte. Viele hanseatische Familien verfügten gleich ihm außerhalb Hamburgs aufgrund einer zunehmenden Feudalisierung des Lebensstils der meisten alten Familien Hamburgs über adelige Güter, was den Weg zu einem Adelsprädikat häufig, wenn man es denn wollte, verkürzte. So ließ sich Karl Ruperti 1835 bis 1909 als Besitzer des Rittergutes Grubno 1901 nobilitieren, während andere ihrem bürgerlichen Namen treu blieben, wie etwa die Jauch als Herren auf Wellingsbüttel. Erschwerend kam hinzu, dass derartige Nobilitierungen oft als Prämien für das Fehlen eines vaterstädtischen Patriotismus verstanden werden mussten. Und tatsächlich beschworen sie gelegentlich Loyalitätskonflikte herauf. Dies gilt beispielsweise für Johann Berenberg Goßler 1839 bis 1913 und für die Brüder Heinrich und Albertus Ohlendorf, die sich vor ihrer Erhebung in den erblichen preußischen Freiherrenstand in der Zollanschlussfrage entschieden gegen den Senat auf die Seite Bismarcks gestellt und so etwas wie Vaterlandsverrat begangen hatten. Eine teils angestrebte Funktion der Annahme des Adels war der Ausschluss von öffentlichen Ämtern. So musste ein in Hamburg angetragener Senatorenposten übernommen oder die Stadt verlassen werden. Problematisch war dies für Familien, die lediglich über einen einzigen Leistungsträger verfügten, denn dessen Berufung in ein Ehrenamt konnte die Existenz der Firma gefährden, weil ein Senator nicht länger uneingeschränkt für die Geschäftsleistung eines Unternehmens zur Verfügung stand. Aus diesem Grund wurde beispielsweise John von Behrenberg-Goßler von seinem Vater nach dem Eintritt in den Senat 1908 von der Firmennachfolge ausgeschlossen. Auch war der Wechsel aus dem Kaufmannsstand in ein Senatorenamt in aller Regel mit erheblichen Einkommensbußen verbunden. Diese Misslichkeiten ließen sich durch eine Nobilitierung effektiv verhindern. Später ließen sich solche Kaufleute zu Honorarkonsulen ausländischer Staaten in Hamburg bestellen, was bei gleicher Wirkung hinsichtlich des Ausschlusses von bürgerlichen Ehrenämtern in der Stadt die Annahme eines Adelsprädikates vermied. Auszeichnungen. Ähnliches wie für die Annahme von Adelsprädikaten galt für die Annahme von Auszeichnungen fremder Herren. Auch dies geht auf Hamburger Stadtrecht aus dem 13. Jahrhundert zurück. Die Tatsache, dass die äußerlich sichtbaren Ordensinsignien den Dekorierten vor seinen Kollegen und Mitbürgern als einen vorzüglicheren auszeichnen sollen, galt schon damals als ein Umstand, der in entschiedenem Widerspruch zum bürgerlichen Geiste der Verfassung stehe. Es gibt über dir keinen Herrn und unter dir keinen Knecht. So ist es nach Hamburger Ordenspraxis bis heute noch bei allen Senatoren, Bürgerschaftsabgeordneten und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst zumindest verpönt, Auszeichnungen anzunehmen, auch nach ihrer Pensionierung. Früher war es den führenden Repräsentanten verboten. Grundsätzlich nahmen und nehmen Mitglieder des Bremer Senats keine auswärtigen Orden an. Der Hanseat bekommt seinen Lohn in dem Bewusstsein erfüllter Pflicht, nicht etwa durch Auszeichnungen. Altbundeskanzler Helmut Schmidt lehnte das Bundesverdienstkreuz mehrfach mit der Begründung ab, ehemaliger Hamburger Senator zu sein. Heute ist die meist öffentlichkeitswirksame Ordensablehnung durchaus beliebt, da sie auf scheinbar bescheidene Art auch jenen Gelegenheit bietet, sich in die hanseatische Tradition zu stellen, die von Geburt keine Hanseaten sind. Als 12 deutsche Bundesfürsten 1908 auf Schloss Schönbrunn bei Wien Kaiser Franz Joseph I. anlässlich seines 60. Thronjubiläums huldigten, traten 11 Bundesfürsten in Paradeuniform mit großem Ordensgepränge auf. Nur Bürgermeister Johann Heinrich Burchardt, einziger Bürgerlicher, erschien im schwarzen Talar mit Halskrause ohne jeden Orden und machte aus Sicht der Hanseaten eine fabelhafte Figur. Die Bundesfürsten hingegen wurden als Papageien bezeichnet. Es war der Hohn des selbstbewussten Außenseiters, der kleinen Republik, die sich über Jahrhunderte hinweg in dem Meer deutscher Feudalherrschaften behauptet hatte und unabhängig geblieben war. Und es war der Spott einer kleinen Gruppe bürgerlicher Familien, die ein feines Netz aus Familienbeziehungen geknüpft hatte, die ihre wirtschaftliche, politische und soziale Vormachtstellung innerhalb der Stadtrepublik hielt. Der Senator Gustav Godefroy wagte es im Jahre 1878, einem ihm vom russischen Zaren verliehenen Orden an seinen Frack zu heften. Auf das Verlangen, den Orden abzugeben, äußerte er, er wollte lieber die Hundemarke eines Kaisers tragen, als republikanischer Senator AD sein. Daraufhin verlor er nicht nur den Titel und die Vorrechte, die Runde der Senatoren beschloss darüber hinaus, den Namen Godefroy im Staatshandbuch zu streichen. Ein weiterer prominenter Hanseat, der diese Regel nicht achtete, war Alwin Münchmeier der Jüngere, der als Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zahlreiche Orden annahm, dies später zwar als Sündenfälle bezeichnete, nicht jedoch seine Orden zurückgab. Als einziges Bundesland stimmte die Freie Hansestadt Bremen gegen die Stiftung des Bundesverdienstkreuzes. Bremen und Hamburg sind zudem die einzigen Bundesländer, die keinen eigenen Verdienstorden gestiftet haben. Als Senator Alfred Dominicus Pauli vom Kaiser 1893 einen Orden erhalten sollte, befragte er seinen Senat in Bremen. Diese stellte zu dem Brauch, keine Orden zu verleihen oder zu tragen, fest: Von alters her ist es Gebrauch, dass Dekorationen von Senatsmitgliedern niemals angenommen werden. Und so empfiehlt es sich auch, abgesehen von anderen Gründen, schon um des Willen hieran festzuhalten. Auch weil der Bremer Senat nicht in der Lage ist, derartige Höflichkeiten zu erwidern. Senator Pauli verzichtete auf eine Ordensannahme. Bürgermeister Theodor Spitta hat diesen Brauch 1952 gegenüber dem Bundespräsidenten nochmals bekräftigt, indem er schrieb: Der Senat fühlt sich auch heute noch an einen sehr alten Beschluss gebunden. Dieser Senatsbeschluss ist nicht Ausdruck irgendeines unberechtigten und unangebrachten Stolzes oder einer allgemeinigen Ablehnung des Ordensgedankens überhaupt, sondern entspricht einer besonderen, jahrhundertealten hanseatischen Tradition, die in unserer Bevölkerung noch heute lebendig und auch in mir als geborener Bremer wirksam ist. Auch er lehnte einen hohen Orden deshalb ab. Es wurden und werden aber von den Hansestädten Medaillen verliehen. In Bremen gab und gibt es Ehrenmedaillen, wie etwa 1815 die Ehrenmedaille für die Teilnahme am Befreiungskrieg und seit 1843 die Bremische Ehrenmedaille in Gold sowie seit 1938 und erneut seit 1952 die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft. Darüber hinaus gibt es seit 1908 die Lebensrettungsmedaille und gab es ab 1902 nur zeitweise eine Preismedaille für erfolgreiche Leistungen bei Ausstellungen. In Lübeck wird die Bene Merenti seit 1835 als Denkmedaille und hohe Auszeichnung verliehen und in Hamburg seit 1925 die Bürgermeister-Stolten-Medaille. Gleichwohl bestand im Ersten Weltkrieg in den Hansestädten das Bedürfnis, Bürger für herausragende Verdienste zu ehren. Alle drei Hansestädte stifteten 1915 je eigene Ausprägungen des Hanseatenkreuzes als Kriegsauszeichnung. Das Ehrenbürgerrecht blieb nach dem Verständnis des 19. Jahrhunderts Auswärtigen vorbehalten, die selbst nicht Bürger der Stadt waren. Das waren zunächst einmal Diplomaten, die die Handels- und Schifffahrtsinteressen der Städte sichern halfen. Es gibt Fälle, in denen die drei Schwesterstädte ihr Ehrenbürgerrecht gleichzeitig einer verdienten Persönlichkeit zusprachen. Der letzte Stallhofmeister der Hanse, James Calhoun, wurde auf diese Weise für seine diplomatischen Verdienste als hanseatischer Ministerresident geehrt. Erst mit dem Fortfall des Bürgerrechts und der Einführung der Freizügigkeit im 20. Jahrhundert wandelte sich diese Anschauung ansatzweise dahin, dass auch in der Stadt geborene Bürger Ehrenbürger werden konnten. Stolz. Das Verhältnis zu Adel und Auszeichnungen verweist auf die hervorstechende Eigenschaft der Hanseaten, seinen Stolz. Die Hanseaten waren bekannt für ihren Eigendünkel, der ihre Vaterstadt für sie zum glücklichsten Aufenthaltsort in der Welt machte. Ende des 18. Jahrhunderts fasste von Hess die Weltsicht des Hanseaten in seiner Beschreibung Hamburgs zusammen. Wie der Chinese teilte er das ganze Menschengeschlecht in Hamburger und Botenmenschen, womit er die noch etwas vergröberte Idee verband, die sich der Grieche bei seinem Barbaros dachte. Was ihm höher schien, wollte er aus Trotz, was ihm niedriger war, aus Verachtung nicht kennen. Junkertum, welches an Übermut, Stolz, Aufgeblasenheit etc. dem deutschen Hofjunkertum nichts nachsteht. Noch Thomas Mann schrieb 1904 an seinen Bruder Heinrich: Es ist ein altes Lübecker Senatorssohn-Vorurteil von mir, ein hochmütiger Hanseateninstinkt, dass im Vergleich mit uns eigentlich alles Übrige minderwertig ist. Vom Hamburger Bürgermeister Johann Heinrich Burchardt wird berichtet, dass er bei Erstellung der Wandgemälde im Festsaal des Hamburger Rathauses, die Professor Hugo Vogel entworfen hatte, den Porträtmaler Heinrich Kugelberg anwies, eigenhändig einen zur Taufe knienden Jüngling aus dem Gemälde zu entfernen, das die Christianisierung Hamburgs darstellen sollte, denn Hamburger knien vor niemandem. Dieser Stolz des freien Bürgers wirkte bis in die Vollstreckung der Todesstrafe hinein. Spätestens seit dem Mittelalter wurde in Hamburg ausschließlich durch Enthauptung mit dem Richtschwert gerichtet. Diese Hinrichtungsart galt gegenüber der Vollstreckung der Todesstrafe durch den Strang, durch Rädern oder auf sonstige Weise nicht als ehrenrührig und war andernorts dem Adel vorbehalten.